In knapp 2 Wochen rollt der Ball in der Bundesliga wieder und bereits am kommenden Wochenende stehen die ersten Spiele im DFB-Pokal an. Es geht also wieder los, Freunde. Juhu! Und damit nehmen auch wir die wöchentliche Berichterstattung beim Stadionsprecher wieder auf. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich wie immer mich und meinen Sportskameraden Jens. Hallo Jens.
Hi Nils. Ja, es geht wieder los in der Premier League jetzt auch dieses Wochenende schon. Mhm. La Liga startet auch dieses Wochenende und ich glaube die Ligue 1 in Frankreich auch. Nur die Italiener lassen sich noch ein bisschen mehr Zeit.
Sehr gut. Es kommt einem dieses Jahr ja gar nicht so lange vor, dadurch, dass wir die EM hatten, ne, zwischendurch.
Und jetzt Olympia.
Ja, genau.
Da war auch übrigens los. Gratulation an die USA, die bei den Damen Gold gewonnen haben im Fußball und an Spanien. Spanien verliert einfach keine Finals, Nils.
Mhm. Ja, ja, das ist beängstigend. Aber ich hoffe, das kann ja nie mehr so weitergehen.
Genau. Irgendwann muss diese Serie ja brechen. Also von daher.
Aber wir freuen uns auch total, dass es im deutschen Sport wieder losgeht. Ja. Und Bundesliga vor der Brust, aber zweite Liga läuft natürlich auch schon.
Genau. Die ersten zwei Spieltage haben wir schon. Mhm. Und deswegen wollen wir uns in dieser Folge, zum ersten Mal machen wir das, ne? Ausführlich der zweiten Liga. Und zwar nur der zweiten Liga widmen. Wir reden heute nicht über den FC Bayern, über den BVB. Heute ist nur zweite Liga.
Okay, ja, finde ich gut. Und ich meine, seit Jahren kann man ja auf den ganzen TV-Sendern immer hören, die beste zweite Liga aller Zeiten. Ich glaube, das habe ich schon 20 Mal in den letzten 20 Jahren gehört. Aber vielleicht stimmt es dieses Jahr ja sogar mal, Jens, oder? Die Fakten sprechen doch eigentlich dafür.
Ja, stimmt. Es sind sehr, sehr viele Mannschaften dabei, die zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga zählen. Nämlich exakt die Hälfte der Clubs in der zweiten Liga gehören zu den Gründungsmitgliedern. In der ersten Liga sind es nur noch 4. Also, man merkt schon, die zweite Liga hat einiges zu bieten in diesem Jahr. Ja, ja, Sport 1 macht es, glaube ich, in jedem Jahr. Ja, die beste zweite Liga aller Zeiten. Ja, also wenn man so auf die Vereine schaut, ist es schon so. Es gibt auch, ich glaube, die 2/3 der Zweitligisten haben schon eine deutsche Meisterschaft gefeiert. In der ersten Liga ist es nur die Hälfte der Vereine. Mhm. Und wir haben große Traditionsvereine in der zweiten Liga, die natürlich auch viel, viel Zuschauer anziehen an den Spieltagen. Das ist schon so.
Es gab in der vergangenen Saison schon 2 Spieltage, an denen mehr Menschen in die Zweitligastadien gepilgert sind, als in die Erstligastadien. Mhm. Also das ist schon krass, muss man sagen.
Und jetzt ist mit Köln ja noch ein großer Verein runtergekommen, die auch immer viele Fans ziehen. Ja. Natürlich zu Hause, aber auch auswärts. Mhm. Also von daher könnte sein, dass dieser Rekord dieses Jahr noch ein paar Mal gebrochen wird.
Und das wird wirklich spannend dieses Jahr, muss man sagen. Und natürlich ist immer ganz besonders die Frage spannend, wer geht hoch, wer geht runter, und wir wollen uns heute mal mit dem ein oder anderen Zweitligaverein beschäftigen, dem man zumindest ein bisschen mehr zutrauen kann, sagen wir es so.
Mhm. Ja, also traditionell sind natürlich die Absteiger dabei. Ja. Darmstadt nicht so gut gestartet, 2 Niederlagen zum Start in die zweite Liga und der erste FC Köln, dazu kommen natürlich, dem HSV muss man es mal wieder zutrauen, dass sie es vielleicht mal wieder versuchen. Ja, oder dass sie es mal wieder schaffen. Hertha, Schalke, sind schon einige Vereine drin. Fortuna Düsseldorf vergangenes Jahr nur knapp in der Relegation gescheitert. Aber starten wir doch mal beim ersten FC Köln. Mhm. Denn Köln hat ja eine besondere Situation. Sie sind nicht nur abgestiegen zum 7. Mal in der Vereinsgeschichte in die zweite Liga. Sie dürfen in diesem Sommer den Kader auch nicht verstärken, denn sie haben eine Transfersperre.
Mhm. Ja, über die hatten wir ja schon berichtet in einer vorangegangenen Folge. Und das ist natürlich krass, weil das natürlich heißt, du kannst dich nicht verstärken. Du kannst aus den eigenen Reihen Leute hochziehen. Ich glaube, ausgeliehene Spieler dürfen auch zurückkehren. Ja, ne?
Genau,
so war es.
Genau.
Aber du darfst keine Leute kaufen. Und trotzdem muss man sagen, vielleicht passt das auch zum ersten FC Köln. Bei jedem anderen Verein hätte man gesagt, überraschenderweise haben sich doch einige Leistungsträger dafür entschieden, dass sie eben da bleiben und nicht den Verein verlassen.
Ja, genau. Also Florian Kainz, Luca Waldschmidt, Marc Uth haben ihre Verträge trotz Abstieg verlängert. Und auch der 22-jährige Jan Thielmann. Und der hat dazu gesagt, es hätte sich für mich so angefühlt, als würde ich den FC im Stich lassen. Gerade wo er niemand Neues verpflichten kann. Och, guck mal. Gibt es in diesem Business doch sowas wie Herzlichkeit, Verbundenheit zum Verein, Nils?
Och, ich glaube hier und da auf jeden Fall. Also dieses Märchen von, das sind alles gefühlskalte Millionäre, Das glaube ich auch nicht so. Das ist bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger so. Und ich glaube schon, dass Vereine wie der 1. FC Köln schon auch Spielertypen anziehen können,
ja,
die vielleicht solche Eigenschaften ein bisschen mehr verkörpern. Also einfach so eine gewisse Verbundenheit und Treue zum Verein, und dass du eben nicht beim erstbesten Ding gehst. Da kommt sicherlich viel mit rein. Wenn der jetzt irgendwie ein supergeiles Angebot von anderer Seite bekommen hätte, wäre möglicherweise von der Treue auch nicht mehr viel übrig geblieben. Mhm. Aber warum soll man das den Spielern nicht erstmal gutherzig, wie wir sind, auch glauben, dass sie natürlich was mit diesem Verein verbinden? Und was man ja nie vergessen darf, und das habe ich, du wolltest ja unbedingt, dass wir heute auf die Bayern mal zu sprechen kommen. Ich erinnere mich, wenn ich mich an Kimmich zum Beispiel erinnere, der ja auch gesagt hat, wir haben gerade gebaut und ich habe hier Familie. Und das sollte man ja auch nie vergessen bei den Spielern. Also die sind im Normalfall ein bisschen verwurzelt in der Stadt und dann machst du das auch nicht mit einem Fingerschnipp, dass du sagst, und jetzt halt ans andere Ende des Landes.
Ja, ja, ist schon so. Und ich glaube auch, dass man das ja auch gemerkt hat, dass die Fans auch der Mannschaft den Abstieg relativ schnell auch in Anführungszeichen verziehen haben. Also es war jetzt nicht so wie vor ein paar Jahren auch schon mal passiert, dass es dann so Jagdszenen gab auf die Spieler oder sowas, sondern das hatte sich ja dann schon auch im Laufe der Saison abgezeichnet, dass es echt eng wird für den FC und dass sie es halt mit Timo Schulz eben nicht rumgerissen haben. Mhm. Das war dann auch relativ schnell abzusehen. Von daher, ja, gut, sie wollen jetzt halt neue Impulse setzen und das haben sie vor allen Dingen mit einem neuen Trainer gemacht. Mhm. Der neue Übungsleiter ist der 47-jährige Österreicher Gerhard Struber, der viele Jahre im RB-Kosmos gearbeitet hat. Und der Sportvorstand Christian Keller sagt dazu, wir haben eine FC-Spielidee definiert, die in ihren wesentlichen Merkmalen Ähnlichkeit zur Spielidee von RB hat. Guck mal, alle wollen sie spielen wie RB.
Krass, ne? Wie das doch den Fußball in Deutschland beeinflusst hat in den letzten Jahren.
Ist auf schon jeden Fall, ja. Ich habe in 11 Freunde, das ist das Fußballmagazin, das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, der das noch nicht gelesen hat, holt euch das mal im Zeitungsregal oder sonst
irgendwas. Nein, wir haben kein Werbeabo mit 11 Freunde, das kann ich dazu sagen, auch wenn Jens das abfeiert.
Die haben in der vergangenen Ausgabe ein Interview drin gehabt mit Sportjournalisten aus Spanien, Frankreich und Italien. Und die sollten mal ihren Blick auf den deutschen Fußball wiedergeben. Und die haben einheitlich gesagt, so dieser RB, Jürgen Klopp, hohes Pressing-Fußball, ja, also hohe Intensität, frühes Pressing und dann zügig den Weg in den Strafraum suchen, das wäre sowas, was man von außen der Bundesliga total anmerkt, dass viele Mannschaften eben so jetzt spielen würden. Also wirklich so diesen RB-Fußball, den ja natürlich Jürgen Klopp auch extrem noch mitgeprägt hat, auch wenn er nicht bei RB war.
Aber sag mal, der RB-Fußball hat bei Köln zumindest in den ersten beiden Spielen jetzt noch nicht so gefruchtet.
Also, nee, dazu kommt natürlich, sie haben das erste Spiel gegen den HSV verloren, 2-1, sind da unglücklich ins Hintertreffen geraten durch auch einen krassen Torwartfehler, relativ früh im Spiel. Das war dann schon relativ schwierig mit der Situation umzugehen, dann haben sie noch einen Konter kassiert, dann stand es relativ schnell 2-0, haben dann 2-1 verloren und kamen jetzt gegen Elversberg auch nicht über ein 1-1 hinaus. Und ja, das ist schon so. Das mit dem Tore-Schießen klappt wohl noch nicht so, wie Sie sich das vorstellen.
Ja, interessanterweise war der Trainer, der Herr Struber, ja mit dem Auftreten an sich gar nicht mal so unzufrieden. Mhm. Ne? Also ist vielleicht auch ganz gut, jetzt nicht nach den ersten zwei Spielen die Spieler da öffentlich, medial komplett zu zerreißen. Aber er sagt eigentlich, wir müssen halt nur konsequenter spielen. Aber von der Spielanlage gefällt ihm das schon so ganz gut.
Genau. Und auch der leitende Redakteur, der sich um die Köln-Spiele beim Kölner Stadtanzeige kümmert, der hat auch gesagt, wird schon viel Aufwand betrieben, aber der Ertrag ist eben noch zu gering. Aber so der Optimismus der Vorbereitung hätte einen ersten Schlag erlitten. Also, ja, die Kölner müssen jetzt zusehen, dass sie die Kurve kriegen, schnell die ersten Siege am Stück vielleicht auch einfahren, um sich wirklich auch oben festzusetzen. Weil das hat man in der vergangenen Saison ja auch bei Schalke oder auch bei Hertha gesehen. Wenn du nicht früh anfängst zu gewinnen, dann kommst du da oben nicht mehr gut ran.
Nee, ja. Die Leistungsdichte ist einfach relativ hoch, das genau. muss man sagen. Und in der zweiten Liga glaube ich auch, wenn du da die ersten 5 Spieltage schon richtig verschläfst, dann sind das Punkte, die werden dir hinten raus auf jeden Fall fehlen.
Genau. Also,
die müssen jetzt anfangen, die Kölner, definitiv. Und anfangen ist ein gutes Stichwort, denn es ist witzig. Ich habe das tatsächlich erst kürzlich mitbekommen, um ehrlich zu sein. Ich bin eben dann auch ein bisschen untergetaucht, was die Newslandschaft angeht. Wir müssen uns ja hier immer sehr, sehr auf dem Laufenden halten und es ist auch einfach schön, in den Ferien mal zu sagen, ich lege das Handy mal weg und dann sehe ich plötzlich Miroslav Klose in Nürnberg rumspringen und denke mir, bin ich im falschen Film, was macht der denn jetzt da?
Tja,
du. Und plötzlich ist ja. Miro Trainer in Nürnberg, völlig crazy.
Ja, ein Weltmeister wird Trainer beim ja. FCN.
Ah, das ist schon eine schöne Headline, Jens.
Ja, tatsächlich. Sollten wir so, na gut, wir überlegen mal. Ja, das ist schon so. Er hat ja angefangen als Assistent unter Joachim Löw und dabei sich so ein bisschen auf die Stürmer in der Nationalmannschaft fokussiert.
Ich erinnere mich, genau.
Ja, dann war er U17-Trainer beim FC Bayern, später dann Assistent von Hansi Flick, auch in der Bundesliga. Und hat dann seinen ersten Trainerversuch in Altach gemacht in Österreich, wurde da aber im März diesen Jahres freigestellt, ja. so nach 1,5 Jahren. Ja. Also das war so der erste größere Rückschlag in der noch jungen Trainerkarriere. Aber jetzt ist er in Nürnberg, der Miro.
Krass. Also ich kann direkt sagen, völlig subjektiv, dass ich ihm da alles Gute wünsche, weil irgendwie mochte ich Miro immer. Mhm. Auch für seine Art. Und das muss man ja sagen, Miro ist mit seiner Art schon besonders. Er ist halt kein Marktschreier.
Ja,
er ist so das Gegenteil. Ja,
das stimmt schon.
Er jemand für die leisen Töne, würde ich sagen. Und das ist natürlich jetzt so die Frage, ob sowas an der Seitenlinie so gut funktioniert wie, nehmen wir wieder unser gutes altes Beispiel, Jürgen Klopp.
Mhm.
Der jetzt nicht so für, also auch für die leisen Töne, aber du weißt, was ich meine, viel emotionaler, viel lauter.
Ja.
Aber vielleicht ist das auch ohnehin nur der Eindruck. Also das muss ja auch gar nicht so sein, dass Miro so ist, wie ich denke.
Ja, ich glaube, er hat schon auch sich selbst so eine Art Maulkorb auch verpasst jetzt in Nürnberg. Das heißt, er führt keine großen Interviews mit irgendwelchen Tageszeitungen oder sowas, weil er auch erstmal quasi Taten sprechen lassen will. Ja, das ist ja auch erstmal in Ordnung. Und trotzdem fand ich eine Information vom Wochenende ganz interessant. Da lag nämlich der 1. FC Nürnberg gegen Schalke 0-1 zur Halbzeit zurück. Und da sagte Miro nach dem Spiel, ja, er musste in der Halbzeit dann doch etwas lauter werden. Also vielleicht ist ja dann doch der Eindruck, den wir von ihm haben, auch nicht hundertprozentig richtig. Und er sucht sich halt schon seine Situation auch raus, wo er dann auch ein anderer Miro mal ist. Ja?
Ich fände das ja eine super gute Strategie, wenn man sagt, natürlich nach innen zur Mannschaft rein muss man natürlich der Situation entsprechend hier und da auch die Stimme mal ein bisschen heben. Und dass ihm das schwerfällt, glaube ich überhaupt nicht, denn Miro war immer ein Vollprofi, sonst hätte der nicht solche Erfolge gefeiert, nicht so viele Tore bei Weltmeisterschaften geschossen und whatever. Das heißt, Miro weiß, wie es geht und ich glaube, er sieht dann auch relativ schnell, wenn die Spieler nicht das umsetzen, was er sich da wünscht, damit es funktioniert. Und der ist so ehrgeizig, der tritt seine Spieler natürlich in den Arsch. Und trotzdem ist das ja die Sache, nur weil man jetzt nach innen auch emotional ist, muss man nach außen ja eben nicht übertrieben emotional sein. Und das, finde ich, ist eigentlich so die hohe Kunst, seine Emotionalität an den richtigen Stellen halt auch im Griff zu behalten. Und natürlich darfst du auch vor Journalisten positive Emotionen zeigen und Freude und was weiß ich was. Aber völlig auszuflippen, andere irgendwie dumm zu machen, den Schiedsrichter zu beleidigen und so weiter, das ist natürlich dann eher nicht so schön. Und da würde ich denken, ist Miro bestimmt einer, der sich ein bisschen mehr im Griff hat, emotional und damit dann auch sprachlich. Und das finde ich erstmal grundsätzlich sehr sympathisch.
Ja, was er dann gesagt hat, er ist jetzt auch schon ein paar Wochen in Nürnberg, was ihm besonders auch gut gefällt, und das in die Richtung sprichst du gerade, Nils, das ist so wie miteinander kommuniziert wird. Mhm. Er sagt nämlich, am positivsten ist mir aufgefallen in seiner Zeit, in der er jetzt in Nürnberg ist, wie hier miteinander gesprochen wird, wie hier miteinander umgegangen wird. Das ist eine sehr, sehr gute Arbeitsatmosphäre. Das habe ich sehr positiv wahrgenommen. Mhm. Also genau das, was du sagst. Natürlich weiß jeder auch in Nürnberg, wir wollen mal wieder zumindest an die Aufstiegsplätze in die erste Liga anklopfen. Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz scheint da eine Atmosphäre zu herrschen, wo man ehrlich miteinander spricht, aber eben trotzdem den Ton auch wahrt.
Mhm. Ja, mal schauen. Also wir drücken ihm alle Daumen.
Ja.
Und ging ja schon mal okay los jetzt, würde ich sagen. Ne?
Genau, er ist jetzt mit einer Niederlage ein bisschen unglücklich in Karlsruhe. Ja, da haben sie relativ lang geführt, aber dann hinten raus doch noch verloren und jetzt eben den Sieg gegen Schalke mit 3 Punkten gestartet. Das ist schon in Ordnung, glaube ich, ja.
Und Klose folgt in Nürnberg ja auf Christian Fiel, den es zu Hertha BSC gezogen hat.
Genau.
Und dann können wir doch auch mal kurz auf die Hertha nochmal schauen, denn auch da war ein bisschen was los. Der Start war, naja, durchwachsen, würde ich sagen. Das erste Spiel ging zu Hause gegen Paderborn, 1-2 verloren. Und im zweiten Spiel beim HSV haben sie eigentlich den kompletten Fehlstart dann mit einem Tor in der fast letzten Minute, 86. Minute abgewendet. Am Ende stand es dann 1-1 und Hertha hat jetzt nach 2 Spieltagen 1 Punkt, steht auf Rang 14 in der Tabelle. Ja, das ist nicht ganz das, was man sich beim Big City Club so wünscht.
Oh, das wollen sie doch gar nicht mehr sein.
Ja, ja, das wollen, ich weiß. Aber sorry, das hat man immer noch so drin, ne?
Ja, das Label.
Ja, also man muss aber sagen, dieses späte Tor, das kann noch wichtig werden. Und Diego Demme hat auch nach dem Spiel gesagt, es war mega wichtig für den Kopf für die nächsten Wochen. Wenn du hier nichts mitnimmst, wäre es ein Horrorstart gewesen. Und da kann man nur zustimmen. Am Sonntag geht's dann im DFB-Pokal nach Rostock und dann in der Liga geht es weiter gegen Regensburg und Lautern. Mhm. Jetzt, wie siehst du das? Nach diesen ganzen Schlagzeilen der letzten Jahre, dem Desaster mit Jürgen Klinsmann und Investor Lars Windhorst. Mhm. Es wurde ja spätestens mit dem Einstieg des neuen Investors Josh Wander jetzt im vergangenen Jahr öffentlich ein bisschen sachter vorgegangen. Ja. Kleinere Brötchen werden gebacken und der Big City Club, genau wie du sagst, wurde offiziell beerdigt. Mhm. Jetzt soll die Hertha also wieder ein bisschen volksnah, ein bisschen traditioneller rüberkommen. Ja. Gelingt Ihnen das und ist das der bessere Weg als dieser Big City Club Drecksweg?
Sorry, habe ich da schon was? Da war keine Wertung drin, okay. Oder? Nee. Du, ich glaube, sie haben überhaupt keine andere Wahl. Also sie müssen diesen Weg jetzt gehen, weil der andere Weg ist offensichtlich gescheitert. Also sie haben es versucht, auf die Schnelle mit allem Geld, was geht, aus der Hertha einen Verein zu machen, der schnell um die Meisterschaft mitspielen kann und so weiter. Das ist krachend schief gegangen. Ja. Von daher hast du jetzt nur noch diese eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir besinnen uns wieder auf uns. Und man muss ja sagen, dass ihnen ja in Berlin auch Union den Rang abgelaufen hat.
Aber sowas von.
Gerade was sportlichen Erfolg angeht, ja. Aber natürlich auch was Image angeht. Mhm. So dieser bodenständige Verein, der in der alten Försterei spielt, in seinem Stadion, wo immer noch, glaube ich, da gibt es keine digitale Anzeige, sondern ja. Muss jemand aus dem Fenster greifen und die Zahlen da einschieben, wenn ein Tor gefallen ist. Genau, ja. Die stehen halt für Tradition und für, wir sind hier in unserer Region auch verhaftet. Und ich glaube, Hertha muss diesen Weg auch wieder gehen, weil ansonsten besteht natürlich die Gefahr, dass sie in Berlin auch abgehängt werden von Union.
Ja. Ich muss dir sagen, das zeigt sich mal wieder, Karma is a bitch. Mhm. Also wenn du halt so hochmütig an die Sache rangehst und dir denkst, du kannst den Erfolg mit ein paar Millionen so schnell kaufen, das ist auch blauäugig und es ist überheblich, so zu denken. Und man sieht ja, bei vielen anderen Vereinen, dass es das Geld alleine eben nicht macht. Paris hat immer noch nicht die Champions League gewonnen und wie viel Kohle ist da schon reingeflossen. Und ich finde es schön, dass das so eine Rechnung dann einfach auch mal nicht aufgeht. Mhm. Und mir geht es wie dir. Es ist super, super sympathisch, wenn man so um die Ecke kommt wie Union Berlin. Mhm. Und übrigens auch Marktwert, habe ich neulich mal gesehen. Es ist krass, wie weit da Union mittlerweile vor Hertha ist. Ich glaube fast das Dreifache oder sowas insgesamt, wenn du den ganzen Kader nimmst.
Und da muss man nur mal 5 oder 6, 7 Jahre zurückgehen, da war das gerade andersrum. Ja. Also von daher, da haben sich die beiden Vereine schon sehr, sehr unterschiedlich entwickelt. Ja, und Hertha gehört aus meiner Sicht schon in die erste Liga. Also ich würde das Hertha schon wünschen, dass sie diesen Weg jetzt gehen und das auch schaffen, sich in der zweiten Liga da relativ weit oben zu etablieren und dann vielleicht auch den Aufstieg wieder zu schaffen. Ich fände es schon in Ordnung, wenn die in der ersten Liga wieder spielen würden. Aber na, sie müssen halt ihre Hausaufgaben machen.
Ja, genau. Nicht so viel reden, sondern ein bisschen was tun ist grundsätzlich gut.
Genau. Ja, und das ist so ähnlich ja jetzt auch in Hamburg. Da haben wir auch 2, die nicht so viel reden, sondern eher mit ihren Taten was vorantreiben wollen, nämlich Stefan Kunz ist neuer Sportdirektor beim HSV und versucht jetzt gemeinsam mit Steffen Baumgart den ehemaligen Bundesliga-Dino endlich wieder in die erste Spielklasse zu holen.
Das ist lustig, weil mir fällt gerade ein, da saßen wir auch an diesem Tisch, als wir über potenzielle neue Bayern-Trainer mal geredet haben, hier im Zuge des Champions-League-Halbfinals.
Oh ja.
Und Stefan Kunz war da auf jeden Fall mit auf der Liste. Ich erinnere mich. Aber da haben wir damals auch schon gesagt, er fühlt sich, glaube ich, wohler, wenn er nicht an der Seitenlinie steht, sondern lieber eins weiter hinten. Ne?
Ja, er hat da auch ein relativ ausführliches Interview gemeinsam mit Steffen Baumgart gegeben und da hat er schon gesagt, eigentlich war der Karriereplan, Nationaltrainer zu werden oder zu bleiben. Er war ja Nationaltrainer in der Türkei und hatte Angebote, ich glaube, von Aserbaidschan und von Kanada. Und dann kam halt das Angebot vom HSV und er sagte halt auch, das ist der HSV. Ja, und er hat ja immer beide Seiten gehabt. Er war im Management tätig, aber eben auch als Coach. Und er hatte sich ja nie so auf einen Weg festgelegt. Und jetzt kam der HSV mit einem Angebot. Und da hat er gesagt, da ist so viel Tradition drin. Da ist so viel ehrliche Arbeit, die in diesem Verein steckt. Er hat immer wieder in diesem Interview auch Uwe Seeler zitiert oder beziehungsweise ihn so ins Gedächtnis gerufen, der so der ehrliche Arbeiter ist, der sich ja alles erarbeitet hat früher auf dem Fußballplatz und so ja die Ikone in Hamburg ist, neben Felix Magath. Und er sagte halt, so einen Verein jetzt führen zu dürfen, den wieder in die erste Liga führen zu dürfen, das ist was ganz Besonderes und da konnte er nicht ablehnen. Und die beiden wollen das vor allen Dingen schaffen, also Stefan Kunz und Steffen Baumgart, durch eine klare und offene Kommunikation. Stefan Kunz sagt nämlich, wir sind Typen, die beide nicht lange um den heißen Brei drumrum reden. Deshalb haben wir in 4 Stunden mehr angesprochen als wahrscheinlich andere in 8. Erstmal ging es für mich ums persönliche Kennenlernen. Inwieweit stimmt die öffentliche Person Baumgart mit dem Menschen dahinter überein? Dann stellte ich mir die Frage, wie sieht Steffen Fußball? Und der dritte Punkt, wie gehen wir aufeinander zu? Also das heißt, sie haben erstmal viel gesprochen und erstmal geguckt, was haben wir für gemeinsame Vorstellungen? Passt das zusammen? Offensichtlich sind sie zur Entscheidung gekommen, ja, das passt zusammen. Ja. Denn Steffen Baumgart hat ja jetzt, haben wir nicht alles richtig gemacht in der Rückrunde beim HSV. Er ist eben nicht aufgestiegen. Und da war ja schon so ein bisschen die Frage auch im Sommer, bleibt er überhaupt Trainer oder holen sie nochmal jemand anderen?
Ich hätte es sehr schade gefunden, wenn das Kapitel Baumgart so schnell beendet gewesen wäre beim HSV. Ich finde es gut, dass er jetzt die Saison noch bekommt und ich habe ihn immer geschätzt für seine Art. Das ist bestimmt eine Art, die sich auch abnutzen kann auf längere Sicht. Aber ich meine, welche Trainerart ist das nicht?
Ja.
Aber ich traue ihm da nach wie vor viel zu und würde es ihm ganz persönlich wünschen, dass er da auch Erfolg hat.
Norden. Ja, ja. Und er ist ja, glaube ich, auch HSV-Fan. Also von daher, ja. Ich glaube, er ist HSV-Fan. Das hat er so rund um die Veröffentlichung damals als Trainer, hat er das so gesagt. Und Stefan Kunz sagte noch, als Fußballer haben wir in Sachen Talent die Hand beide nicht so hoch gestreckt wie andere. Schönes Bild übrigens. Und sind trotzdem unseren Weg gegangen. Das geht nur, wenn du dir richtig den Arsch aufreißt. Ja. Also, klare Kommunikation, Arbeitermentalität. Ja, das kann cool. Das den HSV zurück in die erste Liga führen, Nils?
Naja, die zwei alleine werden es am Ende leider nicht entscheiden, sondern da sind ja noch ein paar Spieler auf dem Platz, die dann rennen müssen. Aber ich glaube, viel bessere Leute an den Positionen als ein gerade noch Zweitligaverein kannst du eigentlich nicht haben. Also ich bin Fan von beiden und ich nehme ihnen das auch völlig ab, dass das Arbeitstiere sind und das sind auch einfach sympathische Menschen. Ja. Das sind Menschen, die hörst du beim Interview oder auf der PK und du glaubst ihnen. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass man dieses Gefühl hat. Die kommen authentisch rüber und haben eine klare Ansprache, haben oft auch was Lockeres. Also Baumgart ist ein bisschen verbissener noch als Kunz, aber trotzdem haben die beide auch eine lockere Art irgendwie. Und das ist sympathisch und glaubhaft.
Ja.
Ja, die können das schon machen.
Und Steffen Baumgart sagt eben auch, dass sie auf Augenhöhe kommunizieren. Ich habe das erste Mal in meiner Trainerlaufbahn einen Chef, der als Spieler im Fußball mehr erreicht hat als ich. Es macht schlicht Spaß zu kommunizieren, weil ich feststelle, dass da ein noch größeres Verständnis ist. Egal, ob es um das Videoscouting, die Küche oder den Bus geht, wir reden von Fußballer zu Fußballer.
Ja, glaube ich auch, dass das ein Unterschied ist. Mhm. Wenn du halt mit einem, kommen wir nochmal auf den HSV zurück, dann Investor sprichst, der von Tuten und Blasen dann nicht so richtig Ahnung hat. Ach sorry, Hertha meine ich, ja. Genau. mit so einem Investor, der dann dein Vorgesetzter ist, mit dem musst du dich permanent auseinandersetzen, genau. Der bewertet die Dinge selbstredend aus einer anderen Brille.
Genau.
Und kommt deswegen zu anderen Schlüssen und dann steigt das Konfliktpotenzial.
Mhm. Und das hatte man, jetzt kommen wir schon wieder auf den FC Bayern, das hatte man bei den Bayern ja dann auch irgendwie nochmal gehört, als jetzt dann Hasan Salihamidžić und Oliver Kahn weg waren, so, wo sind denn die Ehemaligen beim FC Bayern in der Führung? Ja, also das scheint zumindest in Fußballvereinen immer noch eine gewichtige Rolle zu spielen, dass da Leute drin sind, die auch Fußball gespielt haben.
Ich glaube das auch, dass das auf jeden Fall nicht von Nachteil ist.
Und die trotzdem, Mischung macht's da, ne?
Genau, aber vor allem ist ja die Tatsache, dass du mal Fußballer warst, ja nicht automatisch gleichbedeutend damit, dass du ein guter CEO bist oder ein guter Sportdirektor oder whatever. Das sind zwei völlig unterschiedliche Funktionen. Und ich glaube, wenn das hinhaut, dann ist das ein sehr angenehmer Zufall für alle, aber es wird nicht die Regel sein, weil es einfach zwei völlig unterschiedliche Jobs sind. Und natürlich helfen dir bestimmte Charaktereigenschaften, die dich zu einem erfolgreichen Fußballspieler machen, die helfen dir auch weiter in Führungspositionen. Aber ich finde, Oliver Kahn ist ein gutes Beispiel. Das alleine ist es eben auch nicht. Mhm. Da kommen schon noch ein paar andere Komponenten mit dazu. Ja. Du brauchst wieder andere Skills und die hast du oder hast du nicht. Aber wenn es so passt wie bei den beiden, umso besser.
Wie gesagt, zwei Spieltage sind gespielt. Erster Sieg in Köln, jetzt unentschieden gegen Hertha, hast du eben schon gesagt. Ja. 86. Minute, unglücklich noch den Ausgleich kassiert. Das ist schon ein ganz vernünftiger Start, würde ich sagen. Ne?
Und sie sind jetzt auf Platz 7. Also alles ja noch in Reichweite. Ohnehin hat ja nur Paderborn die ersten beiden Spiele gewonnen. Mhm. Ansonsten alle, die dahinter stehen, haben 4 Punkte.
Von daher sind sie mittendrin.
Da sind sie wirklich mittendrin. So, und zum Schluss unserer Zweitliga-Special-Folge des Stadionsprechers schauen wir doch nochmal kurz nach Gelsenkirchen. Ich war gerade erst im Stadion und hatte einen sehr schönen Abend da.
Was hast du denn geguckt, Nils?
Taylor Swift. Nein. Ich war beim Rammstein-Konzert mit meinem ehemaligen Chef und muss sagen, ich konnte mir so ungefähr ausmalen, wie wohl die Stimmung da auf Schalke nach dem 5-1 gegen Braunschweig am ersten Spieltag war. Also das war schon ziemlich geil. Und ja, Schalke ist natürlich nach wie vor ein Phänomen, haben jetzt ein Spiel gewonnen, eins verloren, also 3 Punkte, stehen auf Platz 9 und auch sie haben natürlich wieder viel vor. Aber jetzt war gerade auch ein bisschen was los im Spiel gegen Nürnberg am letzten Wochenende. Es gab eine gelb-rote Karte gegen Ron Schallenberg, denn da gab es vor der Pause einen Zweikampf und Janda, der wollte da an Schallenberg vorbei, ist dann mit ihm zusammengeprallt und ist eigentlich dem Schalker auf den Fuß gestiegen, aber plötzlich hat Schallenberg gelb-rot bekommen, hat sich dabei auch noch verletzt und es gab natürlich heftige Proteste und selbst der Schiedsrichter Nicolas Winter hat nach dem Spiel gesagt, ja, ich habe die Bilder nach dem Spiel natürlich auch gesehen und ganz klar, ich würde nicht noch einmal so entscheiden und Schallenberg gelb-rot zeigen, auch wenn es nichts mehr hilft, ich verstehe den Ärger der Schalker, die sich alle nach Abpfiff uns gegenüber übrigens absolut sportlich fair verhalten haben. Mhm. So, damit meint er wahrscheinlich unter anderem Marc Wilmots, denn der hat gesagt, jeder macht Fehler, auch die Schiedsrichter, das passiert.
Ja.
Also das war für Schalke schon nicht ohne, ne? Weil dann ist das Spiel gekippt nach dieser Entscheidung. Es war noch mehr als die Hälfte des Spiels zu spielen und das war dann schon eine sehr wichtige Fehlentscheidung.
Ja, absolut. Und man muss ja dazu sagen, dadurch, dass es eine gelb-rote Karte ist, also es wurde für gelb entschieden für Schallenberg, der hatte vorher schon gelb gesehen, durfte auch der VAR eben nicht eingreifen. Genau. Und deswegen sagte der Schiedsrichter auch, ich habe die Bilder erst hinterher gesehen, weil er hat sie zu dem Zeitpunkt nicht sehen dürfen.
Ja. Ja. Und das ist nämlich jetzt genau die Frage, die aufkommt, denn Marc Wilmots hat nach diesem Spiel auch gefordert, dass der VAR bei spielentscheidenden Situationen zukünftig mehr mit eingreift. Und das ist eben für ihn in seiner Definition eine spielentscheidende Situation. Ich sage ganz ehrlich, die Frage ist ja, gibt es einen wirklichen Unterschied zwischen einer roten Karte und einer gelb-roten Karte, die das Spiel natürlich ähnlich stark beeinflusst, weil du einer weniger bist?
Nein, gibt's nicht. Und wir haben ja in unseren Folgen schon das eine oder andere Mal über den VAR gesprochen. Ich finde halt, der VAR wird zu oft für Situationen eingesetzt, wo du ihn nicht unbedingt einsetzen müsstest. Also zum Beispiel, irgendjemand kriegt einen Ball an die Hand, kein Spieler reklamiert, weil jeder weiß, der konnte da nichts dafür und dann greift der VAR ein und dann gibt's dann plötzlich Elfmeter. Mhm. Solche Mumpitz-Geschichten, sowas sollte man einfach laufen lassen. Aber bei solchen Situationen gebe ich dir recht, da ist eigentlich kein Unterschied zu einer roten Karte zu sehen. Also wenn es dann auch wirklich in so Situationen ist, da hast du noch 45 Minuten zu spielen und dann lass den Schiri doch drauf schauen. Also lass lieber gucken, dass wir den VAR ansonsten aus ein paar Situationen rausbekommen. Aber bei diesen Szenen könnte man gut drauf schauen. Ja.
Ich finde auch. Man ärgert sich zu oft über genau solche Sachen, wenn dann eben nicht drauf geschaut wird. Und ich meine, der Schalker Spieler wird da selbst verletzt. Und das Ding ist ja, er fliegt ja nicht nur aus dem Spiel raus, sondern er hat ja auch noch ein Spielsperre, was er bekommt, was die Schalker jetzt noch anfechten wollen. Aber offensichtlich scheint das gar nicht mal so leicht zu sein, obwohl es ganz klar eine Fehlentscheidung war, weil die Regularien nun mal so sind, Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters, auch wenn es eine falsche Tatsachenentscheidung ist. Wahrscheinlich wird sich da nicht viel ändern.
Ja.
Aber gut. Schalke sind jetzt auf Platz 9.
Ja, wie gesagt, hoher Sieg gegen Braunschweig. Und ich habe das Spiel gesehen auch, Nürnberg gegen Schalke am Wochenende. Aus meiner Sicht hätten sie dieses Spiel auch nicht am Ende, glaube ich, 3-1 verloren, wenn das diese Situation nicht gekommen wäre. Also ich meine, anscheinend hat Miro Kloses Wunderansprache in der Halbzeit da viel bewirkt. Aber natürlich auch der Fakt, dass du bei gefühlt 30 Grad, also wahrscheinlich 45 Grad in der Sonne in Nürnberg, da eine Halbzeit mit einem Mann mehr spielen kannst. Von daher, ich habe Schalke eigentlich schon relativ gut gesehen. Sie haben hinten wenig zugelassen, haben vorne immer mal wieder auch Nadelstiche gesetzt, eben auch das eine Tor erzielt. Also ich traue Schalke ein bisschen was zu in diesem Jahr.
Und damit können wir doch vielleicht mal zum Ende unserer Episode eine kleine Tipprunde machen.
Oh Gott,
und dann können wir uns in einem knappen Jahr können wir uns das dann nochmal anhören und sehen, wie grandios wir daneben lagen. Denn mich würde interessieren, Jens, was glaubst du denn? Welche drei Mannschaften steigen auf? Wir sagen jetzt einfach mal steigen auf. Klar, dritter Platz Relegation, bliblablub. Also welche drei Mannschaften landen am Ende in der zweiten Liga auf den Plätzen 1, 2 und 3? Die Reihenfolge ist mir auch egal. Sag mir einfach drei Teams.
Jo, ich sage Schalke. Mhm. Ich sage HSV. Mhm. Und ich sage Hannover.
Hannover?
Hannover.
Okay.
Ich sage Hannover. Und so bei Schalke und Hamburg ist so auch der Wunschvater des Gedanken. Ne? Also ich bin Werder-Fan, das wissen alle, die hier zuhören. Und wenn nicht, wisst ihr es jetzt. Ich wünsche mir wieder Nordderby. Ich will den HSV wieder in der ersten Liga haben. Die gehören dahin, so eine Riesenstadt mit so einem mit so einer riesen Gefolgschaft, der so und dann noch irgendwie St. Pauli auch noch oben zu haben, das wäre doch einfach traumhaft. Also ich mag den HSV, ich will die da oben wieder haben. Schalke ist auch so ein Club. Hör mal, ey, die haben vor 5 Jahren noch Champions League gespielt, gefühlt. Ich weiß, Zeit ist vorbei und haben viele Fehler gemacht, deswegen gehören sie auch zurecht in die zweite Liga, ist okay, aber ich will diesen Club auch wieder in der ersten Liga sehen. Und Hannover?
Die willst du auch unbedingt wieder in der ersten Liga sehen?
Ich glaube, ich müsste mich entscheiden so zwischen Hannover, ich glaube Fortuna Düsseldorf wird eine ganz gute Rolle spielen. Ich hoffe auch, dass Darmstadt noch mal ein bisschen mehr die Kurve kriegt. Also einfach so aus regionalem Gedanken.
Und das ist so geil, wenn man halt sich mal anguckt, wer so in der zweiten Liga vertreten ist. Ne? Und da hast du noch kein Nürnberg genannt und hast kein Köln genannt.
Kaiserslautern,
Köln. Genau, ja, Hertha.
Ich glaube, Köln wird es schwer haben dieses Jahr.
Das ist zu befürchten jetzt auch nach den ersten beiden Spielen. Das ist eben auch immer, the trend is your friend, wenn es schon mal so losgeht. Ich meine, klar, du kannst den Schalter immer umlegen und eine Serie starten, aber also Köln habe ich auch nicht auf dem Zettel. Hamburg, bin ich bei dir. Hamburg würde ich auch denken. Ich fände es tatsächlich geil, wenn es die Fortuna schafft, nachdem sie knapp gescheitert sind und wenig auch mir fast eher wünsche, als dass ich es glaube, aber die hätten es einfach auch verdient. Kräuter führt jahrelang irgendwie wirklich nah dran oft und ich fände es eigentlich ganz schön, wenn die das machen würden. Und ich würde aus einfach lokalpatriotischen Gründen Magdeburg noch mega krass finden. Also mal wieder ein Ostverein da in der ersten Liga fände ich auf jeden Fall sehr geil. So viele haben wir ja nicht davon. Aber auch Magdeburg wird es schwer haben. Sind aber Stand jetzt Platz 3 in der Liga.
Ja.
4 Punkte. Ja, gucken wir mal.
Ich bin sehr gespannt.
Das müssen wir uns mal irgendwo notieren, dass wir das nächstes Jahr dann kontrollieren können, wie wir hier abgeschnitten haben. Und erste Liga sollten wir dann natürlich vielleicht in der kommenden Woche auch mal ein bisschen tippen.
Oh, der große Erstliga-Ausblick.
Das ist gut, das ist gut. Können wir gucken, wer oben international, wer geht vielleicht runter, wer wird Meister. So, wir reden nicht mehr über den FC Bayern. Ihr Lieben, schöne Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund, bleibt stabil und bleibt im Gespräch.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor, Defense Jens, Defense Jens, schalalalalalala.